Ja, guten Morgen. Ich habe in der vorigen Woche einen Weg skizziert, der von Nietzsches Beschreibungen seiner genealogischen Methode, von Gilles Deleuze als Symptomatologie oder Semiologie bezeichnet, zu seiner besonderen Sicht der Philologie, für ihn eine Art von Leitwissenschaft, führt und schließlich zu seiner charakteristischen Sicht der antiken Kultur überhaupt, wobei im Zentrum seine Vorstellung von der Geburt der Tragödie steht. Im Zentrum heißt natürlich nicht, dass seine Einstellung zur klassischen Kultur vollständig ablesbar wäre von den Thesen über die Tragödie, sondern es heißt, schwächer oder in der anderen Richtung, dass die Tragödie eben ein Gegenstand ist, dessen Zustandekommen und innere Verfassung reichen Aufschluss geben kann über Kräfte und Tendenzen, die in jener Kultur generell wirken und wo auch Niedergang und Überlagerung der Tragödie dann auf der anderen Seite ebenso lehrreich sind. Daran habe ich dann einige grobe und unverbindliche Gedanken über die Begriffe Mythos bzw. Mythologie angeschlossen, insbesondere den Aspekt der Erzählung betreffend. Da bin ich zuerst unter einem funktionalistischen Gesichtspunkt von der Rolle und Einbettung der Erzählung in rituelle und kultische Kontexte ausgegangen und habe dann vier verschiedene Linien angedeutet, auf denen ein jeweils eigener Aspekt des Verhältnisses oder ein bestimmtes Potenzial des Verhältnisses von Mythos und Erzählung sichtbar wird. Das hängt natürlich alles noch viel komplexer zusammen und es gibt eine Menge weitere verschiedene Hinsichten, die da wichtig wären. Um bei meinem letzten Punkt die Wiederholung zu beginnen, so war, dass die Emanzipation der Erzählung als Form aus dem mythologischen Zusammenhang, wo das Resultat dann darin besteht, dass in der klassischen Gattungspoetik sie als die epische Dichtung geführt wird, im Unterschied zur lyrischen oder tragischen Dichtung. Und da, wenn der Punkt dann erreicht ist, dann reichen oft ganz formale und oberflächliche Kriterien, um das voneinander zu unterscheiden. Da braucht man keine Ursprungsfrage mehr stellen. Also eine Erzählung ist dann was zwischen zwei Buchdeckeln ist und keine Stropheneinteilung aufweist oder so ähnlich kann man dann sagen. Da braucht man sich also eben nicht mehr an irgendeinen Zusammenhang mit Mythos oder Mythologie erinnern. Aber man kann, wie wir bei Hödlerin hoffentlich noch sehen werden, dieselben Unterscheidungen, episch, tragisch, lyrisch, auch aus einer philosophischen Perspektive befragen. Wenn man sie zum Beispiel nicht nur aus der Sicht der Form des Werks, sondern als fundamental verschiedene Modalitäten des Sprechens betrachtet. Oder wenn man sie aus der Perspektive einer je verschiedenen Gestaltung von Zeit betrachtet, was auch ein sehr fruchtbarer Gesichtspunkt ist, um diese Unterscheidung zu treffen. Auf einer anderen Linie habe ich dann die Dimension der Örtlichkeit angesprochen, wo interessant ist, wie sich die lokalen, zum Beispiel klimatischen oder geografischen Bedingungen und die Wanderungen von Kulten und Erzählungen zueinander verhalten, bis hin zur Ortlosigkeit der scheinbar universellen Verfügbarkeit der Erzählung. Auch dieses Thema werden wir noch behandeln. Die erste Linie, die ich besprochen habe, die war ganz allgemein beschäftigt mit der Emanzipation der erzählten Inhalte aus diesen lokalen kultischen und überhaupt mythischen Kontexten heraus. Da erinnern Sie sich an das Schlegel-Zitat mit dem bunten Gewimmel der alten Götter. Da ist es nicht die abstrakte Form der Erzählung, sondern da sind es ihre Inhalte, also die Geschichten als solche und auch vor allem die einzelnen Götter und Heroengestalten, die sich emanzipieren. Das ist die allgemeinste Perspektive gewesen. Und als Letztes habe ich dann noch einen Gedanken angesprochen, der im Mythos nicht nur den Ursprung der Erzählung jetzt egal ob als Form oder als konkreter Inhalt genommen sieht, sondern in viel grundsätzlicherer Weise das Aufgehen der Sprache überhaupt als einer eigenen Sphäre. Also wie ich gesagt habe, der Sprache als Hören auf das Wort. Und ich habe gesagt, aus der Aufmerksamkeit auf diese Dimension könnte sich die Idee nahelegen, dass das Sprechen generell in einer Situation, in der die Vernehmbarkeit gefährdet ist oder in der das Vertrauen in die überlieferte, geläufige Sprache brüchig wird, dass also das Sprechen in so einer Situation ein mythisches Sprechen zu nennen wäre, weil es gleichsam seine Vernehmbarkeit erst wieder ursprünglich begründen müsste. Und da habe ich angekündigt, dass ich heute mit zwei Referenzen auf Ernst Cassirer, das ist nicht so besonders charakteristisch, und dann insbesondere auf Walter Benjamin fortfahren würde, die dieser Idee mit Bezug auf Hölderlin nachgegangen sind. Da möchte ich davor noch schnell sagen, man muss natürlich sehen, dass darin überhaupt keine Notwendigkeit liegt. Also man kann sehr wohl die Bedeutung solcher Situationen des gefährdeten Sprechens würdigen oder vielleicht sogar das Verständnis für solche Situationen als eine Grundlage des Verständnisses von Dichtung überhaupt ansehen. Das kann man, ohne die Auffassung eines solchen Sprechens als mythisch auch nur im Entferntesten in Betracht zu ziehen. Das muss nicht sein. Man kann ein Bewusstsein der Möglichkeit solcher Situationen haben und muss überhaupt nicht an Mythisches denken. Ich bringe Ihnen dafür drei Beispiele, weil das eine Fragestellung ist, die, wie ich ja schon in meinen allerersten Vorlesungen gesagt habe, dieses Bewusstsein der Schwierigkeit zu sprechen oder vor allem so zu sprechen, dass man gehört werden kann, was ist, was meine drei Protagonisten sehr stark miteinander verbindet. Ich bringe Ihnen da jetzt noch drei Beispiele dafür, wie das ohne jeden Bezug auf Mythisches geht. Das erste ist Paul Celans Gebrauch des Flaschenpostbildes in der Ansprache anlässlich der Entgegennahme des Literaturpreises der Freien Hansestadt Bremen im Jahre 1958. Da lese ich Ihnen ein kleines Stück vor aus dieser Rede. Die ist nicht so berühmt wie die Rede über den Meridian anlässlich der Verleihung des Büchnerpreises. Aber die Stelle hier ist für unsere Zwecke sehr deutlich. Er geht davon aus, dass er nicht in einer absolut, aber das werden wir gleich in den nächsten paar Sätzen sehen, dass das doch unser Thema ist, aber der erste Satz, den ich vorlese, der spricht davon, dass es so etwas wie einen absoluten Sprachverlust nicht gibt in seiner Erfahrung. Aber Sie werden dann gleich sehen, was ich meine. Erreichbar nah und unverloren blieb inmitten der Verluste dies eine, die Sprache. Sie, die Sprache, blieb unverloren, ja, trotz allem. Aber sie musste nun hindurchgehen durch ihre eigenen Antwortlosigkeiten, hindurchgehen durch furchtbares Verstummen, hindurchgehen durch die tausend Finsternisse todbringender Rede. Sie ging hindurch und gab keine Worte her für das, was geschah, aber sie ging durch dieses Geschehen, ging hindurch und durfte wieder zutage treten, angereichert von all dem. In dieser Sprache habe ich in jenen Jahren und in den Jahren nachher Gedichte zu schreiben versucht, um zu sprechen, um mich zu orientieren, um zu erkunden, wo ich mich befand und wohin es mit mir wollte, um mir Wirklichkeit zu entwerfen. Es war, Sie sehen es, Ereignis, Bewegung, unterwegs sein, es war der Versuch, Richtung zu gewinnen, und wenn ich es nach seinem Sinn befrage, so glaube ich mir sagen zu müssen, dass in dieser Frage auch die Frage nach dem Uhrzeigersinn mitspricht. Denn das Gedicht ist nicht zeitlos. Gewiss, es erhebt einen Unendlichkeitsanspruch. Es sucht, durch die Zeit hindurchzugreifen, durch sie hindurch, nicht über sie hinweg. Das Gedicht kann, da es ja eine Erscheinungsform der Sprache und damit seinem Wesen nach dialogisch ist, eine Flaschenpost sein. Aufgegeben in dem, gewiss nicht immer hoffnungsstarken, Glauben, sie könnte irgendwo und irgendwann an Land gespült werden. Ja, also das hat mit Mythos nichts zu tun, das ist genau eine Beschreibung sozusagen der subjektiven Erfahrung dieser Situation der Gefährdung des Sprechens und übrigens in vielen von den anderen Passagen, wo er dann sagt, es war der Versuch, Richtung zu gewinnen, ich habe Gedichte zu schreiben versucht, um zu sprechen, um mich überhaupt zu orientieren. Eine Aussage, die sehr, sehr stark koinzidiert mit dem, was eigentlich als Motiv in Hölderlins Dichtung auch erkannt werden muss, damit man ihn überhaupt versteht. Also das ist so ein Bild. Ein zweites Bild dafür, für diese Nichtnotwendigkeit des Mythischen in solchen Situationen wäre wahrscheinlich auch Blaise Pascal, der nach diesem berühmten Spruch vor dem ewigen Schweigen der unendlichen Räume erschauert, in die uns die Moderne versetzt hat, weil in diesen unendlichen Räumen sich nirgends die Stimme brechen kann, um hörbar zu werden. Und ein drittes Beispiel ist ganz bestimmt Nietzsche. Der enorme Aufwand, den Nietzsche treibt, in jeder Tonlage, um gehört zu werden, um gelesen zu werden, in einer Situation, in der nach seiner Auffassung ja die Sprache eigentlich würdelos geworden ist. Also das kann man ja gar nicht übersehen. Keiner von diesen appelliert an Mythisches oder interpretiert sein eigenes Sprechen oder Schreiben als Aufnahme einer Intention des Mythischen. Also wenn man bei Nietzsche irgendwie auf einer tieferen Ebene was festmachen könnte, wo er sagt, wie muss ich mich selbst sehen, damit ich mich so verstehen kann, dass jemand mich verstehen oder hören wird, dann wäre das am ehesten die Figur des Erziehers, die er in dem Zarathustra auch mitgestaltet hat. Also, das riskante, gefährdete und ursprüngliche Sprechen als mythisch zu bezeichnen, ist nicht zwingend. Aber vielleicht, gerade deshalb, weil es nicht zwingend ist, dort, wo das der Fall ist, besonders interessant. Und da kommen jetzt meine beiden Verweise. Ich unterbreche mich da kurz. Also ich habe mich damit was länger beschäftigt, was ich eigentlich nicht vorgehabt habe. Also meine Vorlesung wird in den letzten drei Sitzungen oder Wochen, die ich da noch habe, ein bisschen gedrängter sein, als ich das mir vorgestellt habe, damit ich meine Inhalte halbwegs unterbringen kann. Ich beschäftige mich heute einfach ein bisschen mehr mit dieser Sache von dem Benjamin. Und dann muss ich Ihnen noch sagen, in der nächsten Woche sind wir eine halbe Stunde kürzer. Da muss ich um 10:45 aufhören. Da findet danach in diesem Raum, finden da die Hearings im Rahmen der Neubestellung für die Professur Theoretische Philosophie statt. Und man hat mir eben ersucht, da schon früher aufzuhören, ab 11 ist das dann, die müssen aber da was herrichten. Und wir sind zugleich alle sehr herzlich eingeladen worden, uns das anzuhören. Ich weiß nicht genau, wie das Programm an diesem Mittag sein wird, aber es haben sich um diese Professur, die Nachfolge von Matthew Radcliffe, wirklich einige Leute beworben, die sehr, sehr interessant sind und wo es wünschenswert wäre, dass man die nach Wien kriegt. Also da sind Sie eingeladen, da zu bleiben. Gut, also Kassierer. In dem Buch Idee und Gestalt aus dem Jahr 1921 gibt es ein Kapitel mit dem Titel Hölderlin und der deutsche Idealismus und da deutet er folgenden Unterschied an zwischen Mythos als Mythologie, allegorisches Repertoire quasi, und Mythos als eine fundamentale Dimension des Lebens. Es gibt andere Stellen in seinem Werk, wo er natürlich da enorm über die symbolischen Formen und auch in dem Essay on Man, da sind dann andere Aspekte maßgeblich eigentlich für ihn. Also es gibt andere Stellen über diesen Zusammenhang, aber das ist halt der Text über Hölderlin. Der Mythos ist für Hölderlin kein bloß äußerliches, allegorisches Sinnbild, in das sich der Gedanke kleidet, sondern er bildet für ihn eine ursprüngliche und unauflösliche geistige Lebensform. Die mythische Fantasie ist kein bloßes Schmuckstück, das wir nachträglich dem Bild der Wirklichkeit hinzufügen, sondern sie ist eins der notwendigen Organe für die Erfassung der Wirklichkeit selbst. Also implizit, aber doch mit einer gewissen Sicherheit erkennbar, ist auf diese Weise Mythos gegen Mythologie abgegrenzt. Nicht geradezu als Sprache, sondern als unauflösliche geistige Lebensform, aber es ist doch klar, dass es auch hier um den Unterschied geht zwischen einerseits dem Zugriff auf erzählbare Inhalte aus dem oder vor dem Hintergrund einer geläufigen Sprache, also man hat schon eine geläufige Sprache, man ist schon in der Welt orientiert und greift auf erzählbare Inhalte zu. Und auf der anderen Seite steht aber ein Verständnis des Mythos, wo das eine Grunddimension ist, in der unter anderem die spezifische Erfahrbarkeit von Sprache erst gründet oder erneuert werden kann in einer Situation des Verfalls oder der Gefährdung oder so, wie wir zum Beispiel bei dem Celan da das beschrieben gesehen haben. Sehr viel deutlicher für unsere Interessen ist die Sache bei Walter Benjamin. Benjamin meint, es gebe bei Hölderlin so eine Dimension des authentisch-mythischen, einer mythischen Kreativität sozusagen. Er hat das in einem sehr frühen Aufsatz, zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin, das ist so 1914, 15, analysiert als eine Transformation des Mythologischen ins Mythische. Und zwar eine Transformation, die ganz konkret und auch konkret nachvollziehbar in der Sprache sich abspielt. Eine Verwandlung aller Bezüge, die in einen Außenbereich der mythologischen Erzählungen weisen. Also die einfachste, dieses Wort Außenbereich muss man dann, werden Sie sehen, in mehreren Bedeutungen nehmen, aber die einfachste wäre ein Außenbereich, ist so ein Repertoire von erzählbaren Geschichten oder ein Repertoire von Figuren, die man auftreten lassen kann und die dann eine bestimmte Bedeutung mitbringen. Also Verwandlung aller Bezüge, die in einen Außenbereich der mythologischen Erzählungen weisen, in strukturelle Beziehungen im Binnenraum des Gedichts. Also es heißt, zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin und Sie haben da diese Gedichte auf dem Handout. Frau Bodensee, haben Sie auch eins gekriegt? Oder schicken wir ihr eins? Also das sind die zwei Gedichte Dichtermut und Blödigkeit. In Wirklichkeit sind das mindestens vier Gedichte, die in einem sehr, sehr komplizierten Entstehungsprozess zusammenhängen. Denn zu dem Gedicht Dichtermut, das so um 1800 entstanden ist, existiert eine frühere Vorstufe, die doch mindestens ein paar Monate früher ist, mit dem Titel Mut des Dichters, die Benjamin nicht gekannt hat. Die war ihm unzugänglich zu der Zeit, wo er geschrieben hat. Was er aber gekannt hat, war eine zeitnahe Variante von Dichtermut, von der er ausdrücklich sagt, dass er sie nicht für berücksichtigenswert hält. Und also dann haben wir jetzt schon drei. Und Blödigkeit ist eine etwa zwei Jahre später geschriebene. Und dann auch im Jahr 1805 und in den Nachtgesängern, das war so eine kleine Sammlung von Hölderlin-Gedichten, die zu seinen Lebzeiten erschienen ist, ist das auch publiziert worden. Und das, Blödigkeit, ist eine sehr, sehr weitgehende Umarbeitung der Ode, Dichtermut. Das Versmaß, wie Sie sehen, da ist durchgehend beibehalten. Das ist das asklepiadeische Versmaß. Und in dieser Umarbeitung von Dichtermut zu Blödigkeit, also die da über, wo da die 2 Jahre Abstand sind, da sieht Benjamin eben genau diese Transformation vollzogen. Ich muss mir jetzt auch so einen Zettel nehmen. Gibt es noch einen? Oder ich habe meinen. Warten Sie mal eine Sekunde vielleicht. Nein, ich habe eh einen. So, danke, kommt wieder zurück. Also ich zeige Ihnen die Gedichte jetzt in der Form, wie sie Benjamin als Grundlage seiner Interpretation genommen hat. Also so mit einer ganz kleinen Abweichung, die ich aber jetzt überhaupt nicht kommentiere. Also so hat er sie einander gegenübergestellt. Er hat eine Ausgabe aus dem Jahr 1905 benutzt, die also noch vor der Helingrad-Ausgabe erschienen war. Die Helingrad-Ausgabe ist erst ab 1913 herausgekommen, und was interessant gewesen wäre für Benjamin, das ist überhaupt erst 1916 erschienen. Wie die, die sich mit Hölderlin ein bisschen beschäftigt haben oder auskennen, wissen, hat diese Ausgabe von Norbert von Helingrad sozusagen die Auseinandersetzung mit Hölderlin auf eine völlig neue Basis gestellt, gegenüber allem, was vorher gesagt werden konnte, völlig neue Maßstäbe gesetzt. Also das hat er nicht gekannt, allerdings ist die Dissertation von diesem Norbert von Helingrad, dessen Bedeutung liegt vor allem darin, dass er als Student in einer Bibliothek einfach ein Riesenkonvolut von vorher unbekannten Spätgedichten Hölderlins entdeckt hat. Und mit dem ist er, das ist eine, in der Hölderlin-Forschung ist das eine der wichtigsten Geschichten überhaupt, mit dem Wissen hat er sich dann den George und die Leute in dem George-Kreis gewandt, und das ist ein entscheidendes Ereignis überhaupt in der Wahrnehmung Hölderlins gewesen. Es ist aber so, dass eben seine Dissertation, also Helingrads Dissertation, deren Thema die Binda-Übersetzungen Hölderlins waren, dass das schon zugänglich war. Das ist schon früher als Buch veröffentlicht gewesen, und die hat einen sehr beträchtlichen Einfluss auf Benjamin gehabt. Aber typisch für diese Editionslage ist zum Beispiel, dass Benjamin in seinem Text steht, unter dem Titel Dichtermut steht Erstfassung. Dass das, was er als Erstfassung bezeichnet, in Wirklichkeit aber, wie man heute weiß, die Letztfassung von Dichtermut gewesen ist. Also er konnte nicht anders als die beiden miteinander verwechseln. Das hat man erst später herausgebracht. Also was er als Erstfassung von Dichtermut bezeichnet und wo er sagt, das andere ist eine uninteressante Variante, ist in Wirklichkeit die Letztfassung. Das spielt natürlich philologisch auch eine große Rolle. Weil wenn das, was er geschrieben hat, die Erstfassung gewesen wäre und das andere eine spätere Variante, dann kann man schon sagen, dass das andere nicht so interessant ist. Aber wenn das die Letztfassung ist, die erst aus dem anderen, was nicht so interessant ist, dann spielt der Unterschied schon eine Rolle. Also das ist, faktisch ist das die Letztfassung des Begriffs Dichtermut, und das liegt auch in einer Reinschrift vor. Bei Hölderlin kann man sehr gut die Reinschriften von den Arbeitsfassungen, Arbeitsmanuskripten oder Papieren unterscheiden. Also wenn Sie sich dieses Gedicht anschauen, gleich in der ersten Strophe, das nimmt ganz eindeutig gleich die Vorstellung von diesem Allzusammenhang, alleinigen Zusammenhang, alles Lebendigen auf und situiert in diesem Zusammenhang den Dichter. Gibt ihm sozusagen auch eine Versicherung. Nährt die Parze denn nicht selber im Dienste dich? Also ist dir die Schicksalsgöttin die mächtigste überhaupt Instanz im Kosmos, der sich sogar Zeus beugen muss? Die ist ihm wohlgesonnen, die schaut, dass die Umstände, dass er mit seiner Dichtung Erfolg haben kann, dass die Umstände günstig sind. Es gibt ja dieses andere berühmte Gedicht an die Parze direkt von Hölderlin. Und drum braucht er sich nicht fürchten, wandle nur wehrlos fort durchs Leben und fürchte nichts. Das ist die Verwandtschaft von allem Lebendigen in der er keine Sorge haben braucht, dass sein Werk gelingt. Das andere Gedicht, bin nur einen Sommer, gönnt ihr gewaltigen zu reifen Gesange mir oder so. Das Thema des Gedichts ist also diese Eingebundenheit des menschlichen Lebens und insbesondere des Dichterlebens in diesen Zusammenhang und noch ein bisschen spezifischer seines Todes in diesen allgemeinen Lebenszusammenhang, wenn Sie auf die letzten Strophen schauen. Der gesamte Lebenslauf, inklusive und vor allem mit Schwerpunkt darauf des Todes, wird hier beschrieben als so eine glückliche und harmonisch in den Zusammenhang von allem Lebendigen eingeführte Struktur. Vor allem kommt das heraus in den letzten Strophen, die besonders wichtig sind, in der Synchronisierung, die da im Hinabgehen in den Tod vorgenommen wird mit dem Sonnengott. Alles Lebendige schließt natürlich die Götter mit ein. Die Götter sind die, die am meisten von Lebendigen in sich haben. Und da am Schluss, unser Ahn, in der vierten, am Ende der vierten Strophe, so ist auch unser Ahne der Sonnengott, also so offen und jedem hold und sozusagen allem anderen Lebendigen aufgeschlossen, ist auch unser Sonnengott, der fröhlichen Tag Armen und Reichen gönnt und so weiter. Und in flüchtiger Zeit uns, da gibt es dann auch eine signifikante Veränderung, uns die Vergänglichen, also die Sterblichen, aufgerichtet an goldenen Gängelbanden wie Kinder hält, ihn erwartet, auch ihn nimmt, wo die Stunde kommt, seine purpurne Flut. Sie, das edle Licht, geht kundig des Wandels, gleichgesinnt hinab dem Pfad, ins Finstere. Ne? Geht die Sonne unter in dieser purpurnen Flut. Und so vergehe auch, wenn es die Zeit einst ist und dem Geist sein Recht nirgends gebricht, so sterbt dann also auch einst im Ernst des Lebens unsere Freude. Einen schönen Tod, doch einen schönen Tod. Also diese Parallelisierung, ja? Es wird, das Schicksal des Dichters wird in der Konsonanz sozusagen, in der Übereinstimmung mit dem Gesamtlebendigen erfasst und das, was in diesem Lebendigen das am stärksten Lebensspendende ist, die Sonne, der Sonnengott, ne, das läuft in derselben Weise dann seinem Untergang zu, wie auch wir, und wir können uns in das fügen. Ja? Ungefähr verstanden? Ja, ne? So, ist ja nicht schwer zu verstehen eigentlich. Aber, sagt Benjamin, hier ist eben das Charakteristische, ist, jetzt Zitat, der Mythos des Gedichts vom Mythologischen noch durchwuchert. Was hier Mythos ist, was hier gesagt wird, was hier Hölderlin selber sagt, ist durchwuchert von Mythologischen. Der Mut des Dichters, der ihm ja zugesprochen wird auch, ne, das ist ja das Thema, begründet sich seltsam aus einer anderen, fremden Ordnung. Also worauf Benjamin zielt, ist das Vergleichende, das dem Gedicht seine Gestalt gibt und das die mythische Gestalt als ein Äußerliches in Ansatz bringt. Etwas, was etwas anderes ist, nämlich der Sonnengott als der Dichter, wo man aber einen Vergleich hat und unter einer gewissen Hinsicht Konsonanz finden kann. Das ist es. Ne? Also noch einmal Zitat Benjamin. In der Gestalt des sterbenden Sonnengottes bezeigt sich am deutlichsten eine in allen Elementen unbezwungene Zweiheit. Ne? Also eine unbezwungene Zweiheit, das ist ein bloßes Bild. Und er sagt dann auch, der Tod selbst, dieser Fokus, in dem die aufeinander bezogen sind, das sozusagen Tertium Comparation ist, ist nicht Gestalt geworden. Der eine hat stirbt seiner Tod, geht das unter, der andere geht unter. Man sagt auch, das ist es, wo sie verglichen werden können. Aber der Vergleich ist nur Vergleich und ist nicht Gestalt. Es handelt sich, würde ich mal sagen, aber das ist auch genau das, was Benjamin eigentlich sagt und meint, es handelt sich bei diesem Bild bei diesem Gedicht um ein großes Bild, in dem zwei Bereiche, der des sterblichen Dichters und derjenige des Sonnengottes, einander gegenüberstehen. Und das Gedicht verlangt von uns, ihre Ähnlichkeit zu erkennen und zu beurteilen bzw. zu würdigen. Und sein Punkt ist jetzt das, dass in der Umarbeitung, in Blödigkeit, dieses zweifach äußerliche Verhältnis, also der Dichter steht gegenüber dem Sonnengott und deren Konstellation steht gegenüber wir, als die, die diesen Vergleich vollziehen, also dass in Blödigkeit dieses zweifach äußerliche Verhältnis abgelöst wird von etwas, was er nennt, Zitat, anschaulich-geistige Ordnung oder der Kosmos des Dichters. Also nicht die andere fremde Ordnung, sondern der eine einheitliche Kosmos des Dichters selbst. Es ist nur mehr eine Welt in Blödigkeit, völlig einheitlich und einig, aber, wie er sagt, schwer zugänglich. Einheitlich und Anschaulichkeit gehören sehr stark zusammen. Was er behauptet ist, oder worauf es ihm ankommt, ist, man kann in dem zweiten Gedicht jetzt alle Beziehungen, um die es geht, als immanente Beziehungen in dem Gedicht selbst wahrnehmen. Sozusagen in dem Gedicht sehen oder jetzt für spezifischer übersetzt oder lesen. Der Aufsatz von Benjamin ist, es handelt sich da um das Jugendwerk von einem Philosophiestudenten von knapp über 20, ich weiß gar nicht, ob unter Ihnen jemand ist, der so jung ist, ist in zentralen Passagen ziemlich dunkel und ein bisschen überladen, nicht gerade einfach nachvollziehbar, das trifft auf alle diese Jugendschriften Benjamins zu. Aber ich glaube, ich hoffe, ich kann Ihnen den zentralen Gedanken jetzt teilweise auch ein bisschen unabhängig vom Text und teilweise auch ein bisschen von mir verlängert skizzieren. Der Grundgedanke ist, dass man das Gedicht aus der Mitte heraus verstehen muss. Und zwar insbesondere, also das hat ja seine Mitte zwischen zwei Strophen, aber was er meint, ist die dritte Strophe. Man könnte den Sinn der Umarbeitung auch anders erkennen. Also man kann, auch wenn man nicht als erstes die dritte Strophe liest, sondern wenn man das von Anfang bis zum Ende liest, schon ziemlich am Anfang erkennen, in welche Richtung das umgearbeitet worden ist. Wenn man zum Beispiel die doch sehr starke Abweichung im zweiten Vers registriert. In Dichtermut heißt es, nährt die Barze denn nicht selber im Dienste dich? Während in Blödigkeit, in demselben Vers, der Dichter selber angesprochen ist, da braucht es keine Barze, geht auf Waren dein Fuß nicht wie auf Teppichen? Also er selber, und zwar durch Erkenntnis, ne? Kognitiv, ne? Auf dem, das Wahre, geht auf Wahrem dein Fuß nicht wie auf Teppichen? Also ist dir nicht klar, dass du sowieso einen sanften Gang, einen sicheren Gang gehen kannst, wenn du dich von deiner Erkenntnis, du kannst auf deine Erkenntniskraft vertrauen, ne? Auf deine eigene, du brauchst nicht die Barze. Also es ist nicht mehr die Schicksalsgottheit, die dem Dichter Vertrauen ins Leben gibt, sondern er kann es in sich selbst erfahren. Also das ist ein tolles Bild, nicht? Das Wahre als der Teppich, auf dem er geht. Aber die Idee Benjamins, dass man nicht diesen, da kommen dann noch andere, diesen Indizien folgen sollte, sondern dass man von der Mitte ausgehen muss, ist doch überlegen und ist, glaube ich, ein sehr richtiger Gedanke. Diese dritte Strophe, also ich lese ihn jetzt einmal vor, irgendwie. Ja, irgendwie. Und schauen Sie halt mit. Denn seit himmlischen gleich Menschen ein einsam Wild und die himmlischen selbst führet der Einkehr zu, der Gesang und der Fürsten Chor nach Arten, So waren auch wir die Zunge des Volkes gern bei Leben. Also Sie müssen sich klar machen, dass es ein Riesensatz ist. Der geht vom Anfang der dritten Strophe bis zum Ende der vorletzten. Der ist fast so kompliziert und in seiner Struktur nicht ganz unähnlich dem Eingangssatz der Feiertagshymne, der sozusagen die größten in Hölderlins Werk, die größten Anforderungen an das Verständnis einer Syntax stellt. Denn wie seit himmlischen gleich Menschen, so waren auch wir und dann so waren auch wir und dann wird es so noch einmal aufgenommen. So ist ja unser Vater. Also zuerst wird dieses denn und dann wird zweimal damit verglichen. Denn wie? So wir und so auch der Vater. Ja? Aber jetzt ist einmal nur diese dritte Strophe interessant. Und wenn man jetzt mal, ohne dass man versucht, genauer nachzuschauen, wie man das strukturieren sollte, dann kann man doch erkennen, was die Aussage ist. Man kann relativ schnell einen Aussagekern erkennen, der darin besteht, dass es, und das ist mal der erste große Unterschied gegenüber dem Dichtermut, der Gesang selbst ist. Der Gesang selbst ist das Aktive, was die Menschen und die Himmlischen der Einkehr zuführt. Und wenn man das hier so liest in dem Gang des Gedichtes von Anfang an, dann heißt Einkehr zunächst einmal vor allem Gemeinschaft. Ja, einer Gemeinschaft oder einer gemeinschaftlichen Einkehr zuführt. Es ist der Gesang selbst. Also es ist nicht eine Aussage von außen, also es ist sozusagen das Gedicht, beschreibt nicht einfach etwas, was sich ereignet, sondern es ist selbst das, was dieses, was in dem Dichtermut beschrieben wurde, herbeiführt, seit das und das der Fall ist und eben seit der Gesang, die der Einkehr zuführt und der Chor der Fürsten, der, und zwar nach Arten, also in einer gewissen Ordnung, ja, der Einkehr zuführt. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Das Gedicht ist also eben nicht ein großes, was hier gesagt wird, ist, dass das, was hier gesagt wird, was hier die Aussage ist, ja, ist, dass das Gedicht, hier ist die ist eine Aussage auch ein bisschen über das vorherige Gedicht natürlich. Ne? Es ist auch eine Aussage über Dichtermut und zu Dichtermut. Das Gedicht ist nicht ein großes vergleichendes Bild, dessen Sinn wir erkennen, sondern aufgrund der Sicherheit, mit der Dichter auf dem Teppich des Wahren geht, ist es das Gedicht, was zu dieser Einkehr in die Gemeinschaft führt, der Gesang. Jetzt kann man natürlich sagen, dass auch Dichtermut ein von Friedrich Hölderlin geschriebenes Gedicht ist, möglicherweise sogar dasselbe Gedicht, und dass wir das wissen und uns nicht erst durch das Gedicht erst darüber belehren lassen müssen. Aber der Punkt, den Benjamin meines Erachtens ganz richtig macht, ist eben, dass Blödigkeit das ausspricht. Und in diesem Sinn ist eine Wahrheit über das Gedicht jetzt in das Gedicht selber aufgenommen, ist gedichtet worden sozusagen. Eine Wahrheit über das Gedicht ist jetzt gedichtet worden. Und Sie müssen beachten, dass es hier nicht nur um eine bloße Reflexivität geht, um Reflexivität der Dichtung als solche, um sozusagen eine abstrakte, um irgendeine Rückbeziehung des Gedichtes auf sich selbst, sondern es geht um die Aussage, dass es der Gesang ist, der die Himmlischen zur Einheit mit den Sterblichen führt. Diese erhoffte oder erhoffbare Einkehr, Versöhnung von Göttern und Sterblichen, das ist jetzt Fußnote überhaupt das Zentrum von Hölderlins Vorstellung von Frieden. Ja, also ich weiß nicht, ob ich auf das noch zu sprechen kommen kann im Rahmen dieser Vorlesung, aber Frieden ist für Hölderlin eine ganz entscheidende Vorstellung, die sozusagen seine Dichtung leitet und der er auch sozusagen einige Gedichte ausdrücklich gewidmet hat und die sehr mit seiner Einstellung zu religiösen Traditionen und Inhalten, vor allem in seiner späten Lyrik, zu tun hat. Also, diese Einkehr ist nicht ein Ereignis, das halt irgendwie einmal eintreten kann, diese Versöhnung, und das man vorher mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit prognostiziert und von dem es dann, wenn es eintrifft, eine Reportage gibt in der Fernsehsendung Poesie aktuell. Das wäre sozusagen noch ein bisschen die Dichtermut. Dichtermut ist seine Vorhersage, ne? Wo es dann, wenn es passiert, dann wird es übertragen. Sondern der Gesang führt diese Gemeinschaft herbei. Und das wird auch deutlich genug ausgesprochen in dem Gedicht. Der Dichter steht nicht unparteiisch als dritte Instanz zwischen den Hörenden, dem Volk und den Göttern, sondern die Dichter sind, wie es da heißt, die Zungen des Volkes selbst. Und zugleich bringen sie von den himmlischen Einern, letzte Strophe, ne? Wenn wir kommen mit Kunst und von den himmlischen Einern bringen. Diejenigen unter Ihnen, die sich ein bisschen mit Hölderlin beschäftigt haben oder beschäftigen, wissen, dass dieses Bringen des Himmlischen, das Bringen eines Himmlischen zu dem Volk, wie es hier heißt, zu den Hörenden, das fundamentale Problem seiner späten Hymnendichtung eigentlich ist. Und das seinen schärfsten Ausdruck gefunden hat in der sogenannten Feiertagshymne, die auch um etwa diese Zeit entstanden ist, aber charakteristischerweise fragment geblieben ist. Das hat keinen Sinn, das irgendwie zu interpretieren. Ich tue aus dem ein Stück aus dem relativ gesicherten Teil der Feiertagshymne. Ja? Also da gibt es dann einen Bruch dort, wo es nicht mehr weitergeht und wo nur mehr so kleine Fragmente oder Ansätze zu Sätzen oder zu Strophen da sind. Aber das ist noch aus dem Bereich vorher und da können Sie sehen, dass hier dasselbe Thema ist. Ne? Doch uns gebührt es, so wie in der letzten Strophe von Blödigkeit, ne? Doch uns gebührt es unter Gottes Gewittern, das ist schon mal unter Gottes Gewittern, das ist nicht so eine einfache Sache da, ne? Dem Gott gegenüberzutreten. Uns gebührt es, unter Gottes Gewittern, ihr Dichter, mit entblößtem Haupt zu stehen, des Vaters Strahl, ihn selbst mit eigener Hand zu fassen und dem Volk ins Lied gehüllt, die himmlische Gabe zu reichen. Das ist diese Vorstellung, wie man sich das denken soll. Das wird in einer besonderen Weise akzentuiert. Nicht so friedlich und easy, wie in der letzten Strophe von Blödigkeit. Sondern da sieht man schon, dass da ein Risiko damit verbunden ist. Mit entblößtem Haupt. Also in diesem mit entblößtem Haupt unter Gottes Gewittern zu stehen, das ist natürlich die starke, verbindende Assoziation mit dem Thema, mit dem Begriff Mut, ne, der in Dichtermut und auch in Blödigkeit sozusagen ja eigentlich titelgebend ist, wie ich Ihnen dann gleich erkläre. Also vor das Angesicht des Gottes zu treten, um das tun zu können, dem Volk so einen himmlischen zu bringen, das ist die allerhöchste Gefahr und kann, wie es dann ein paar Zeilen später und dann schon sozusagen in dem Teil, der fraglich ist, der höchst interpretationsbedürftig ist dann von diesem Feiertagshymnenfragment, heißt, kann nur unternommen werden mit reinem Herzen und schuldlosen Händen. Schuldlose Hände. Und das ist eine sehr schwer erfüllbare Bedingung. Also sozusagen zu wissen oder sicher zu sein, dass man schuldlos ist. Und dass das eigene Herz rein ist, wenn man dem Gott gegenübertritt. Wenn das nicht so ist, andernfalls drohen furchtbare Strafen. Also da zeige ich Ihnen jetzt noch ein Stückchen, das ist aus diesem Spät. Da kommt dann diese Idee, aber weh mir, wenn. Das steht da, Und dann kommt so ein Strophenanfang, aber wehe, wenn. Nicht. Und das ist das Thema von diesem berühmten Aufsatz von Peter Sondi über der andere Pfeil. Was passiert, wenn man nicht reinen Herzens ist und wenn die Hände nicht schuldlos sind? Dann werfen sie mich runter. Das ist dann der paradigmatische Fall der Hybris. Dann werfen sie mich tief unter die Lebenden, mich, den falschen Priester, der mit den Göttern sozusagen aus Ehrgeiz kommunizieren wollte. Ein falscher Priester ist, der nicht sicher ist, dass seine Hände schuldlos sind und sein Herz rein. Dann werfen sie mich ins Dunkel, dass ich das warnende Lied den Gelehrigen singe, falls nicht noch Schlimmeres eintritt, nämlich zu verbrennen in den Strahlen des Gottes. Also das ist... Dieses Verbrennen, das spielt eine große Rolle in dem Gedicht, weil das ist ein Dionysos-Gedicht und spricht von der Geburt des Dionysos aus der Semele und so nach dem Einschlag nachdem die von dem Blitz des Zeus getroffen worden ist. Und das ist Hölderlins eigenes Schicksal, sozusagen, dieses von den Strahlen des Gottes verbrannt worden zu sein auf dem Rückweg aus Bordeaux nach Süddeutschland. Also, dieser fragmentarische Zustand der Feiertagshymne wird von vielen Interpreten als Zeugnis dafür genommen, dass Hölderlin dieses Problem, dass er das Problem, das ist ein existenzielles Problem für ihn gewesen. Es ist das Problem gewesen, welchen Anspruch er eigentlich mit seiner Dichtung jetzt stellen soll. Was für eine er ist. Also man sagt auch, dass dieses Gedicht Hälfte des Lebens sozusagen noch eine direkte Situation auf diese dichterische und Lebenskrise sei. Also dass ja das Problem des Anspruchs ist, den er selber stellt, dass er dieses Problem in dieser Form, wie es in der Feiertagshymne dann sichtbar wird, nicht auflösen konnte. Dass sozusagen eine Verlagerung seiner Interessen notwendig war, um überhaupt dann noch was schreiben zu können. Also das ist eine Anmerkung nebenbei, diese Sache mit der Feiertagshymne. In Blödigkeit jedenfalls hat man zunächst, in Blödigkeit hat man zunächst einfach die positive Versicherung, dass diese Konfrontation mit den Himmlischen und das Bringen zu den Sterblichen die Aufgabe des Dichters ist. Und Sie haben auch schon gesehen, was Benjamin da meint, ne? Mit dieser Transformation sozusagen dessen, was eine Gegenüberstellung ist, in einen Kosmos. Der Gesang selbst ist es, der dorthin führt, was in dem anderen Gedicht nur von dem Gesang beschrieben wird. Das alles ist aber eigentlich noch nicht der Kern oder das wirkliche Zentrum und das wirklich Interessante von Benjamins Interpretation. Das alles ist noch nicht ganz genau das, worum es eigentlich geht. Ich habe am Anfang seine Behauptung so wiedergegeben, dass die Umarbeitung alle Bezüge, die irgendwie extern referenziell sind, auf etwas Vorgegebenes weisen, dass alle diese Bezüge in strukturelle Bezüge innerhalb der Sprache verwandelt werden und dass darin sozusagen dieses originell Mythische, das eigene und ursprünglich mythische Sprechen Hölderlins bestünde. Im Gegensatz zu dem noch durchwuchert sein von Mythologischem. Ne? In einem sehr spezifischen Sinn ist das noch nicht eingelöst. In einem spezifischen Sinn nicht eingelöst. Denn wenn die Interpretationslinie bisher verlässlich ist, die ich skizziert habe, dann ist zwar wirklich schon gezeigt, dass die Umarbeitung genau das zu realisieren verspricht. Es ist sozusagen die Behauptung, die Benjamins Interpretationsthese ist. Diese Behauptung ist in dem Gedicht selbst auffindbar, indem er sagt, das ist der Gesang, der sie zusammenführt. Ist nachweisbar in Abweichungen von Dichtermut. Aber was noch fehlt, ist sozusagen die Erfolgskontrolle auf der ganz konkreten Ebene. Ist in der Tat alles in Sprache, in sprachimmanente Beziehungen verwandelt, was zuvor noch Referenz auf unabhängig Gegebenes war? Oder ist es nur angekündigt oder versprochen? dass es stattfindet, dass die Dichter diesem Anspruch sich stellen müssen. Verspricht das Gedicht nur genau das, was Benjamin sagt, dass sein Sinn ist? Und das ist natürlich auch schon eine gewisse Rechtfertigung seiner These. Oder ist es das auch wirklich? Der Punkt ist der, kann Dichtung mehr sein als ein Versprechen? Und Benjamin ist dieser Auffassung. Also Benjamin ist tatsächlich der Auffassung, dass das gelungen ist, soweit es überhaupt gelingen kann. Also er gibt diese positive Antwort und ich zerlege das jetzt in zwei Teile, plus noch ein bisschen, also in zweieinhalb Stufen. Das ist meine eigene Strukturierung, teilweise von seinen Thesen und teilweise von dem Hölderlin. Also unter dem ersten Aspekt geht es wirklich nur um Sprache, um das, was man liest, um das, was wir lesen in dem Sinn, was Sie hören oder gleich hören werden, wenn ich es vorlese. Und da erweist sich insbesondere die dritte Strophe als ganz entscheidend. Also die lese ich jetzt noch einmal und mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Denn seit himmlischen gleich Menschen ein einsam Wild und die himmlischen selbst führet der Einkehr zu der Gesang und der Fürsten Chor nach Arten. Denn seit himmlischen gleich Menschen ein einsam Wild und die himmlischen selbst führet der Einkehr zu der Gesang. Also, aber wenn man jetzt das Ganze so anschaut, die Strophe, ja, und wenn es dann niemand vorliest, und bevor man selber versucht hat, sie laut zu lesen, wenn sie es einfach so lesen, dann würde ich schon sagen, jetzt versuche ich es einmal so zu lesen, denn seit himmlischen gleich Menschen ein einsam Wild und die himmlischen selbst führet der Einkehr zu, der Gesang und der Fürsten Chor nach Arten, dann würde ich schon sagen, man müsste sich wundern, wenn jemand behauptet, das auf Anhieb verstanden zu haben, wie der Satz gebaut ist. Das ist eine ganz extrem komplizierte syntaktische Konstruktion, die eigentlich, wenn man näher hinschaut, den Eindruck macht, dass da vorher irgendwann in einer Nullzeit ein regelkonformer Satz gewesen wäre und den hat jemand aufgesprengt und dann nach völlig unerwartbaren Vorstellungen neu zusammengesetzt und zwar so, dass nichts mehr passt. Eigentlich, also dass die verschiedenen Elemente sich gegenseitig stoßen in diesem, wie man sagt, paradaktischen Nebeneinander, als könnten sie niemals zu einem gemeinsamen Sinn finden. Also man kann das auch als eine Provokation natürlich betrachten, weil so sind die Sätze der deutschen Sprache nicht. Dass zuerst alles andere kommt und am Schluss kommt zuerst das Prädikat und dann das Subjekt von diesem Nebensatz. Alle möglichen Umstände sind vorhergeschickt und dann kommt das Prädikat, führet, und dann kommt erst das Subjekt, der Gesang. Ganz am Schluss, Sie sind durch alle möglichen Sachen durchgegangen und dann, ne? Als könnte das niemals zu einem gemeinsamen Sinn führen. Und das in einem frappanten Gegensatz, also dieses aufgesprengt, Unübersichtliche, absolut unübersichtliche und nicht passende, steht in einem frappanten Gegensatz zu dem absolut dominierenden semantischen Element, nämlich dem Wort gleich. Das, was das Ganze dominiert, ist ja dieses Wort gleich. Seit himmlischen gleich, das muss man ja verstehen, das ist die dominierende Bedeutung in diesen Zeilen. Das Wort gleich und sein Versprechen von Übereinstimmung, von ruhiger Übereinstimmung. Das steht in Konkurrenz mit dem, also die Semantik steht in einer scharfen Konkurrenz mit der Syntax. Oder man könnte sagen, dass die abenteuerliche Syntax dieser Zeilen überhaupt nur den einen Zweck erfüllt, die Sicherheit der Bedeutung von gleich zu erschüttern. Das ist sozusagen ein Punkt, den Benjamin andeutet, aber den ich glaube, den man noch stärker machen kann, als er ihn macht. Dass die Syntax sozusagen, dass diese Katastrophe der Syntax sozusagen dazu da ist, absichtlich dazu da ist, um das Vertrauen in die sichere Bedeutung von gleich, wobei diese sichere Bedeutung selber die Bedeutung der Sicherheit, der Gleichheit, der Übereinstimmung ist, zu erschüttern. Und zwar genau jenes Vertrauen auf die Sicherheit von gleich zu erschüttern, das in der Frühfassung, in dichter Mut von uns erwartet und tatsächlich auch erfüllt worden ist. Wenn das Gedicht eben in dem Vergleich des Sterblichen, der Sterblichen und ihrer Freude mit dem Sonnengott zur Ruhe kommen lässt. Dieses erste Gedicht kommt in einem Vergleich zur Ruhe. Und genau das Wort gleich, das sozusagen die Form des ersten Gedichts bestimmt, dessen Inhalt wird von dieser Syntax, ich sage nochmal, von dieser extremen Paradaxe, von dieser, einfach, das ist ja fast so, wie wenn jemand einen Satz hat und dann nimmt er alle Wörter und tut sie in irgendeiner Reihenfolge hintereinander stellen und dann soll man erraten, was das für ein Satz ist. So wie man vor einigen Jahren schon verstorbene Herr Professor Benedikt in der Frühphase der Benutzung von Computern einmal im Jonas Reindl unten gesagt hat, Herr Heinrich, ich habe ein Problem, ich habe auf eine Taste gedrückt und jetzt sind von meinem Aufsatz alle Worte in alphabetischer Reihenfolge da. Fast so. Lesen Sie aufmerksam diese dritte Strophe von Blödigkeit. Die erste Lesart, zu der man, wenn man das vorige nicht gelesen hat, aber das erste, wozu man tendiert, meines Erachtens, ist doch folgende Lesart. Anführungszeichen, jetzt eine Paraphrase von mir. Denn seit der Gesang den himmlischen gleich auch die Menschen der Einkehr zuführt. So liest man das doch zunächst einmal. Denn seit der Gesang, so wie die himmlischen, zum Beispiel den Sonnengott, auch die Menschen der Einkehr zuführt. Und das gibt genau, wenn man das so liest, gibt es genau die Vergleichsstruktur der früheren Fassung wieder. Dann haben Sie hier genau eine Anspielung, eine Reduktion auf die Struktur dessen, was der Vergleich von Dichtermut ist, der tragende Vergleich von Dichtermut. Und es ist da drinnen natürlich auch, und jetzt erst komme ich auf diesen Punkt, der Inhalt getroffen dieser Gemeinsamkeit, nämlich Gemeinsamkeit im Tod. Hier in der dritten Strophe von Blödigkeit ist das aber nicht so. Das Wort gleich kann nicht so gemeint sein, wie diese erste Lesart suggeriert. Es kann nicht so gemeint sein, dass hier kann es nicht heißen, denn seit der Gesang, so wie die himmlischen, auch die Menschen der Einkehr zuführt. Weil es ja dann sinnlos wäre, im folgenden Vers zu sagen, und die himmlischen selbst würden geführt. Ich sage ja auch nicht, ebenso wie Sie, werde ich heute Abend in die Oper gehen und Sie übrigens auch. Ich sage nicht, so wie Sie werde ich das und das machen und Sie auch. Das wäre sinnlos. Mit dem Gleich in dem ersten Vers der dritten Strophe ist etwas anderes gemeint, als dieser Vergleich im Zuführen, der noch in den letzten Strophen von Dichtermut Gestalt findet. Es ist etwas anderes gemeint. Es ist eine Gleichheit zwischen himmlischen und Menschen in einer anderen Hinsicht gemeint. Und diese andere und vorausgehende Gleichheit zwischen den Göttern, die zuerst schon da ist, diese vorausgehende Gleichheit zwischen Göttern und Menschen ist, so könnte man durchaus, auch wenn das paradox klingt, sagen, diese Gleichheit ist ihre Verschiedenheit, ihre Geschiedenheit. Gleich sind sie in ihrer jeweiligen Einsamkeit. Ein einsam Wild. Das ist es, was sie gleich macht, dass sie getrennt sind. Dann kommt man auf eine richtige Lesart. Dann kommt man auf eine Lesart, die auch der Benjaminschen These Plausibilität gibt. Denn dann heißt es, der Gesang führt die Himmlischen und die Menschen. Die Menschen, die in ihrer Einsamkeit und Geschiedenheit den Himmlischen gleich sind, einer gemeinsamen Einkehr zu. Und das ist es, was Benjamin gemeint hat, mit Auflösung der Beziehungen in Sprache. Das Gedichtete, wie er es nennt, das kündigt die Verlässlichkeit der Bedeutung als einer vom Wort verschiedenen Entität auf zugunsten einer Bewegung innerhalb der Sprache. Das, was jetzt, das ist, was Das Gemeinsame ist, das wird jetzt nicht von dem vorausgesetzten Bedeutungskern von gleich, den man erkannt haben muss. Man muss die Sprache gelernt haben, man muss eine geläufige Sprache haben und so, damit man das erkennt, das macht Voraussetzungen. Das wird von dem gelöst und wird als eine Bewegung in dem Sprechen selber dargestellt oder kommt zur Darstellung in einer Bewegung in dem Sprechen selbst. Also aufgelöst wird die quasi substanzielle Verbindlichkeit der Wortbedeutung zugunsten einer der Wortbedeutung von gleich zugunsten einer Konstruktion mit einem Verb und einem darin aktiven Subjekt. Das Verb führen und das Subjekt Gesang. Also man muss lesen, man muss der Sprache folgen, um das gewinnen zu können, was man vorher fälschlich geglaubt hat, gewinnen zu können, indem man sich auf eine Bedeutung verlässt, die einfach tradiert worden ist, die nur durch Gewohnheit garantiert ist. Und insofern enthält das Gedicht nicht nur auf seine Weise die Behauptung von der Aufgabe des Dichters als Bringern eines Himmlischen, sondern ist die Verwirklichung dieser Aufgabe, soweit das der Sprache möglich ist. Ja, ist das, das ist der Punkt, den er meint. Aber nur der erste Aspekt davon. Der erste Aspekt von dem, was er meint mit dieser Auflösung des, das ist jetzt schon auf einer anderen Ebene natürlich, diese Auflösung der äußeren Bezüge. Das ist auf einer noch tieferen Ebene, als wenn man sagt, Zugriff auf mythologische Figuren oder so. Ja, sondern das betrifft das jetzt auf der fundamentalen Ebene, wo sich die Frage der Referenzialität der Sprache stellt. Also das war der, das ist, auf das kommt es dem Benjamin sehr, sehr an. Also es gibt da diese Emanzipation von der Referenz. Also eine kleine Fußnote. Es gibt ja diesen berühmten Aufsatz von Theodor Adorno über Hölderlin, Paradaxis, der sich sehr mit der Heideggerschen Hölderlin-Interpretation auseinandersetzt, aber auch was Eigenes sagt und an manchen Punkten da auf den Benjamin verweist. Und da sehen viele, ich glaube auch zu Recht, eine Abweichung. Also diese Emanzipation von der äußeren Referenz durch die Dichtung, das ist etwas, was Adorno aufgreift, aber nicht in derselben Weise mitgetragen hat wie Benjamin. Aber gut. Das war, habe ich gesagt, der Punkt, das ist der Punkt und ich hoffe, Sie können verstehen, was gemeint ist. Aber es ist nur ein Aspekt, nur der erste Aspekt. Der zweite ist eigentlich noch wichtiger, denn Benjamin selbst liegt der zweite Aspekt noch mehr am Herzen. Und das ist die Umwandlung des Todes in das Gedicht. Des Todes als äußerliche Macht, auf die Bezug genommen wird, via die als stabil angenommene Bedeutung des Wortes. Es ist dort das letzte Wort in der ersten Fassung, Tod, aber man muss dieses letzte Wort haben und sozusagen verstehen und antizipieren, die Bedeutung, die es hat, wenn man diese letzten zwei Strophen lesen will. Der Tod ist der Fokus des Vergleichs von Sonnengott und Dichter in Dichtermut. In einer wir haben den Vergleich und der Fokus oder das Tertium Komparation ist. In einer purpurnen Flut geht der Sonnengott, das edle Licht, hinab und so stirbt unsere Freude einen schönen Tod. Der Tod ist aber nicht nur der passende Fokus für den Vergleich von Menschenleben und Sonnengott, sondern er ist überhaupt das zentrale Element oder uneliminierbares, wesentliches Element im Thema des Gedichts überhaupt. Man kann das Thema des Gedichts, schon des ersten Gedichts, gar nicht verstehen ohne den Tod. Der Mut, um den es geht, der Mut, der dem Dichter abverlangt ist, ist doch zu verstehen oder nur zu verstehen als die Konfrontation mit der tödlichen Gefahr. So, sonst hat es mit dem Mut gar keinen Sinn. Und so beginnt auch die frühe Fassung mit der Versicherung des Eingebundenseins in den Zusammenhang des Lebendigen und dem Verweis auf die wohlgesonnene Schicksalsmacht. Also in seiner frühen Fassung ist das Gedicht In dieser frühen Form ist das Gedicht so etwas Ähnliches wie eine poetische Beruhigungspille für Poeten. Selbst im Hinabgehen wirst du einig sein mit dem Göttlichen, selbst im Hinabgehen wirst du einbegriffen bleiben in den Zusammenhang des Lebendigen. Von allen diesen Dingen ist in der zweiten Fassung einfach nicht die Rede. Das kommt alles nicht vor. Das beginnt schon mit dem Titel. Das schon aus dem Titel der Mut und mit dem Mut sozusagen die Konfrontation mit dem Tod weg ist oder weg zu sein scheint. Und das muss man als einen Prozess verstehen. Das ist nicht einfach eine einfache Ersetzung von einem Wort durch das andere, sondern das ist dieser Wechsel des Titels ist ein Prozess der Auseinandersetzung mit dem, was Mut ist. In dem Kommentar in der Hölderlin-Ausgabe von Jochen Schmidt weist der Schmidt darauf hin, dass das Wort Blödigkeit im 18. Jahrhundert durchaus, nicht nur hin und wieder oder an entlegenen Stellen, durchaus auch sowas wie Ängstlichkeit bedeuten kann. Und zwar insbesondere jene starre Angst, die den überkommt und reaktionslos macht, der Gefahr ins Antlitz blickt. Also dem Medusenhaupt konfrontiert ist zum Beispiel, der dort erstarren muss. Ne? Diese Art von Angst, dem, der Gefahr schon ins Antlitz blickt. Also das ist etwas, worauf Benjamin sehr stark hinweist, wenn er das Wort Blödigkeit interpretiert, dass das diese ruhige Reaktionslosigkeit sozusagen ist, die in der Konfrontation mit dem Gefährlichen eintreten kann. Es ist sozusagen schon passiert. Man ist sozusagen in dieser gefährlichen Beziehung, ist man schon drinnen. Es hat gar keinen Sinn mehr dran zu denken, kann man nicht oder kann man noch weg oder irgendwas anderes. Also so versteht er das, also diese Reaktionslosigkeit. Da spielt natürlich eine große Rolle, eine große Rolle spielt er auf der philosophischen Ebene, aber das kann ich jetzt nicht, das müsste man biografisch auch dann erläutern, warum spielt stoische Philosophie, ne? Also dass sich auf jeden Fall angleichen dem, was der Kosmos bietet. Der Tod ist in Blödigkeit in die Mitte des Gedichts gerückt und dominiert es von der Mitte aus vollkommen. Ganz im Unterschied zu dem Dichtermut, wo das letzte Wort ist, sozusagen der Fokus, ist es hier die Mitte und zwar sozusagen von einer Art von, nur von dem Wort Einkehr aus eigentlich. Also wenn er überhaupt, er dominiert es sozusagen von dem Nullpunkt dieses Wortes Einkehr aus. In der ersten Strophe spricht der Dichter, ja, sich selber an. Mein Genius, das ist auch was man interpretieren muss, was das Wort Genius da bedeutet. Das eigene geistige Wesen ist der Genius. Ein bisschen liegt irgendwie in dem Bereich von dem, was Seele ist. Nicht? Innerhalb von dem, was Seele ist, ist das eine Möglichkeit, sich anzusprechen. Mein Genius, du mein eigenes geistiges Wesen. Aber er spricht schon aus der Perspektive dessen, der schon erstarrt ist und sich dem Schicksal, dem er sich konfrontiert hat, eingefügt hat. So nachher, das ist allerdings auch in Dichtermut schon so, das Perfekt oder Imperfekt. So waren auch wir die Zungen des Volkes. So waren auch wir die Zungen des Volkes und so weiter. Die Umwandlung, also Benjamin-Zitat, die Umwandlung der Zweiheit von Tod und Dichter, und jetzt kommt die eigentliche zentrale Aussage, die er machen will. Die Umwandlung der Zweiheit von Tod und Dichter in die Einheit einer toten dichterischen Welt, mit Gefahr gesättigt, ist die Beziehung, in der das Gedichtete der beiden Gedichte steht. Ja, also sozusagen, der Tod wird in das Gedicht verwandelt, die Umwandlung dieser Zeit, das ist ein typischer Benjaminscher Satz, ne? Die Umwandlung der Zeit in die Einheit einer toten dichterischen Welt. An einer anderen Stelle sagt er, Die Anlehnung an die Mythologie weicht dem Zusammenhang des eigenen Mythos. Und dieser eigene Mythos ist ein Sprechen, das nur im Zeichen sozusagen dieser Erstarrung möglich ist. Ein Sprechen aber, das in dem Sinn ursprünglich ist, als es die Konsequenz aus der Konfrontation mit dem Göttlichen ist, die der Dichter selber mutig gesucht hat und in der jetzt das zur Dichtung wird. Also Benjamin führt viele, viele Indizien an für diese Umwandlung des Mythologischen in so ein eigenes ursprüngliches Sprechen, ob man das jetzt einen neuen Mythos nennen will oder nicht, das ist ja nicht das Allerwichtigste. Also neben der Elimination der Parze, zum Beispiel die Ersetzung des Wortes gesegnet dir durch gelegen dir, am Anfang der zweiten Strophe, was geschieht, es sei gesegnet dir, hast den Dichtermut und die segnende Instanz ist jetzt weg, sondern es geht um gelegen dir, da liegt dieser Effekt der Orientierung, von dem auch Zähler angesprochen hat, ein bisschen drinnen. Der Dichter ist in diesem Zusammenhang des Lebendigen, der, wie Benjamin sagt, vor allem jetzt als ein räumlicher Zusammenhang, tableauartig verstanden werden muss. Darauf weist auch das mit dem Teppich sehr stark hin. Tableauartig verstanden werden muss. Der Dichter ist da sozusagen in einer Lagebeziehung, wie er ausdrücklich sagt, zu den Gegebenheiten, die sein Schicksal bestimmen. Was geschieht, es sei alles gelegen dir, ja, statt gesegnet. Sehr signifikant. Oder die Ersetzung des Sonnengottes durch die himmlischen, dass es vor allem, aber insgesamt die Ersetzung der mythologischen Anspielungen durch anschauliche und in der Tat wirklich sehr eindrucksvolle sprachliche Bilder. Das wird alles, es nähert sich alles, meint er, sozusagen einem Zustand, wo Außenreferenz jeder Art sozusagen zu einer anschaulichen, quasi räumlichen, tableauartigen Ordnung wird. Also der Teppich, aber vor allem natürlich dieses unglaubliche, unglaublich suggestive Bild in der fünften Strophe von dem Vater, der uns als Entschlafende an den goldenen Gängelbanden wie Kinder hält, aufgerichtet. Sehr wichtig hier auch, in Dichtermut, der den fröhlichen Tag Armen und Reichen gönnt, der in flüchtiger Zeit uns die Vergänglichen aufgerichtet an goldenen Gängelbanden wie Kinder hält, während in Blödigkeit zur Wende der Zeit uns die Entschlafenden aufgerichtet an goldenen Gängelbanden wie Kinder hält. Also Wende der Zeit, das, was für eine Wende der Zeit ist das eigentlich? Also das muss man schon auch geschichtsphilosophisch interpretieren, als Bewusstsein in einer Zeitenwende, in der wir sozusagen drohen zu entschlafen, zu versäumen, was uns noch bevorstehen kann, weil wir als Dichter nicht mehr das richtige Wort finden und auch nicht gehört werden können. Also dieses mit den Entschlafenden und so, das gibt es natürlich in anderen Gedichten, spielt das eine große Rolle, dieses Motiv, dass es um ein Aufwachen oder ein Aufwecken geht. Vielleicht habe ich Gelegenheit, ich muss mir das jetzt alles ein bisschen gedrängter und anders. Ich habe ursprünglich vorgehabt, noch ein bisschen was zu sagen, weil da noch andere Aspekte von Hölderlins Mythologieverständnis herauskommen über die Elegie Brot und Wein. Die ist sozusagen ein zentrales Gedicht, in dem er thematisiert, wie sich sein gegenwärtiges dichterisches Vermögen sozusagen verhält zu dem, was als Potenzial aus der Antike noch vorhanden wäre oder so. Und da spielt das mit dem Entschlafenden eine große Rolle. Also in diesen Bildern, in dem Chor der Fürsten, in dieser Floskel nach Arten, da sieht Benjamin ihm eine durchgängige Aufmerksamkeit auf räumliche Ordnung, plastische Erfahrung von Zeit, sagt er. Zeit plastisch erfahren. Da gibt es Sachen, die schwer verständlich, aber sicher sehr interessant sind. Das hält dafür charakteristisch orientalisierende Elemente in diesem Gedicht Blödigkeit. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Das gehört für ihn zur Charakteristik dieser dieses unmythologischen oder demythologisierenden Sprechens, ne, könnte man sagen. Also da kann man ihm auf jeden Fall zustimmen. Das ist eine demythologisierende Dichtung. Soweit also Benjamins Sicht auf das Verhältnis von Mythologie, Mythos und Dichtung bei Hölderlin. Zwei, also es gibt viele Fragen, die man an dieser Interpretation natürlich noch stellen muss. Eine ist einfach, aber das ist die eher triviale, soll man das, was er hier als diese signifikante Umwandlung in der Neufassung beschreibt, soll man das wirklich mythisches Sprechen nennen? Oder wären da nicht andere Deutungen, andere Wörter passender? Also Benjamin selber ist sich da überhaupt nicht, Benjamin selber ist sich da gar nicht so sicher. Also ich lese Ihnen da vor, was er am Schluss des Textes sagt. Zum Beispiel sagt er am Schluss, die Betrachtung des Gedichteten aber führt nicht auf den Mythos, sondern in den größten Schöpfungen nur auf die mythischen Verbundenheiten, die im Kunstwerk zu einziger unmythologischer und unmythischer, uns nicht näher begreiflicher Gestalt geformt sind. Also ich habe ihn an anderen Stellen vorgelesen, wo er sagt, Mythos gegen Mythologie, und aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Ich finde, dass wenn man der Benjaminschen Interpretationslinie folgt, es konsequenter wäre, das mit dem Mythos ganz wegzulassen, so wie diese letzte Stelle, die ich vorgelesen habe, das sagt, und finde in der Hinsicht zum Beispiel die Alternative konsequent, die Jean-Luc Nancy anbietet, der sagt, dass es eben genau in der charakteristischen Gestalt dieser Gedichte um und ab 1800 darum geht, die Mythologie gerade nicht wieder zum Mythos werden zu lassen, sondern dass genau an dieser Stelle der Begriff des poetischen Kalküls, den Hölderlin entwickelt hat, seinen Platz hätte oder seinen strategischen Sinn hat. Da würde ich sagen, in diesem Sinn würde ich sagen, dass Benjamin sich bei seiner Interpretation vielleicht implizit von einer poetologischen Vorstellung leiten lässt, die tatsächlich entscheidende Bedeutung in der eigentlichen und im engeren Sinn modernen Dichtung gewonnen hat, nämlich eben dieser Vorstellung der völligen Sprachimmanenz und der Unabhängigkeit von direkter Referenz. Das als Charakteristikum der eigentlichen Moderne, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihren Ursprung hat. In der Dichtung muss alles Sprache sein und sonst nichts. Also was man in der modernen Lyrik, aber was ich ja an manchen Stellen auch versucht habe zu erklären im Hinblick auf die Prosa von Marcel Proust oder im Nouveau Roman. Und da ist die Frage, ob Hölderlin so ist. Und das glaube ich nicht. Es ist keine einfache Frage. Man kann in ihr einen großen Facettenreichtum erkennen. Zum Beispiel kann es durchaus so sein, dass solche Umwandlungen, wie sie Hölderlin nach Benjamins Deutung hier vollzogen hat, dass die eine Voraussetzung sind für die Entstehung spezifisch moderner Lyrik, auch wenn Hölderlin selbst sich nicht selber so gesehen hätte. Das ist eine Denkmöglichkeit, aber ich glaube, man kann es noch ein bisschen schwächer fassen und ist dann noch ein bisschen richtiger, weil das klingt so ein bisschen mystisch. Ich glaube, was man wirklich verteidigen kann oder versuchen sollte zu verteidigen, ist, dass Hölderlin sich eine Problemlage bewusst gemacht hat, die für die moderne Dichtung der entscheidende Ausgangspunkt geworden ist und dass er auf diese Problemlage reagiert hat, eben mit solchen Versuchen oder gescheiterten Versuchen wie in der Feiertagshymne in einer einmaligen und in einer präzisen Weise reagiert hat, aber dass seine Reaktion nicht dieselbe ist wie die der eigentlich Modernen. Also um einen Autor zu nehmen, der nachträglich im 20. Jahrhundert oft mit Hölderlin in Beziehung gebracht worden ist, Georg Trakl zum Beispiel oder auch Rimbaud. Also dass die sozusagen Hölderlin schon dasselbe Problem sieht und darauf in einer sehr spezifischen Weise und sehr genau reagiert hat, aber die eigentlich sogenannte Moderne eine andere Reaktion auf dieselbe Problemlage darstellt. Also ich halte eine Bemerkung da in der Hinsicht für, für ganz richtig von Winfried Menninghaus in diesem wunderbaren Buch über das Gedicht Hälfte des Lebens, wo er sagt, Hölderlins pindarische Oden dagegen haben nicht so sehr eine bereits gegebene Referenz, die sie preisen könnten, unser Problem, ne? Sie sind vielmehr allererster historischen Schaffung solcher religiös-ideologischen Sphären verschrieben. Das trifft sozusagen die Hölderlinsche Reaktion auf dieses Problem der Geforderten, sozusagen bestehen können ohne die Referenz auf eine geläufige Sprache oder auf eine lebendige Mythologie. Das trifft die Hölderlinsche Reaktion, glaube ich, sehr genau. Was der frühe Benjamin zu wenig sichtbar macht, ist in Anknüpfung an diese Bemerkung von Menninghaus die gemeinschaftsbildende Bedeutung der Dichtung. Also es ist schon da, aber es ist zu wenig, wir die Zungen des Volks sind auch gern bei den Lebenden und so. Ja? Es ist schon da. Aber die eigentliche tiefere Wechselbeziehung zwischen dem Ursprung und der Ursprünglichkeit von Sprache einerseits und der Gemeinschaft, etwas, was Hölderlin sozusagen von Rousseau als Grundproblem übernommen hat, das kommt ein bisschen zu kurz. Also da geht es eben darum, was Modernität eigentlich ist. Für die Moderne ist genau diese Funktion der Dichtung, also der Zusammenhang mit dem, was Gemeinschaft ist und ob der Dichter das sozusagen aus sich selber steuern kann, diesen Zusammenhang, wenn er einmal fragwürdig ist, über so eine Vorstellung von Religion oder die Schaffung religiös-ideologischer Sphären. Das ist für die Moderne sozusagen viel, viel problematischer geworden als für Hölderlin. Das hat viele, viele Facetten in dieser Zeit, in der er lebt, entwickelt sich weiter diese Vorstellung von der radikalen Individualität des Künstlers, der Künstlerinnen und Künstlerpersönlichkeit in der Gesellschaft, von der wechselnden Interaktion zwischen dem Subsystem Kunst und Literatur zum Beispiel und dem Gesellschaftlichen. Da sind schon da solche Bewegungen, die die Situation und die Sprechmöglichkeiten der Künstler stark bestimmen, wie der Markt, also an der ungefähr derselben Zeit sich abspielenden Differenz zwischen den Selbstpräsentationsstrategien von Mozart und Beethoven kann man das gut ablesen, wo Beethoven schon einer ist, der das schon verstanden hat, in welcher Weise man auf Marktbedingungen zu reagieren hat. Das ist eine völlig andere Dimension der Interaktion zwischen dem Künstler, zwischen dem Dichter, zwischen dem Komponisten und dem, was Hölderlin hier das Volk nennt, die Lebenden. Also Schluss für heute und nächstes Mal mache ich dann noch ein bisschen weiter und versuche halt dann nochmal einzugehen auf genau die, was hier auch natürlich fehlt, sozusagen die eigentliche geschichtsphilosophische Dimension, die Hölderlin mitdenkt bei solchen Projekten, bei dieser Umarbeitung, die wir hier besprochen haben. Bis nächste Woche, halt leider dann nur auf eine Stunde verkürzt.